Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Eine Rückkehrerin in einem Grand-Slam-Halbfinale haben wir mit Belinda Bencic, vor allen Dingen eine Rückkehrerin, was das Tennis angeht. Einen absoluten Newbie im Wimbledon-Halbfinale haben wir mit Iga Świątek. Jemanden, der zum 52. Mal in einem Grand-Slam-Halbfinale steht, haben wir mit Novak Djokovic. Und einen, der mal wieder verletzt zu sein scheint, in Jannik Sinner, der allerdings gegen Ben Shelton keine Probleme hatte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Nicht ganz natürlich, aber ne, du bist halt der.
Also ja, bist halt da.
Nein, sowas ist es auch noch nicht. Bevor wir über die Matches von heute sprechen, müssen wir eine Geschichte ansprechen. Heute um 13.30 Uhr Ortszeit hier in Großbritannien gab es eine Pressekonferenz von Fabio Fognini, in der er mitgeteilt hat, dass er mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Er hat gesagt, er könne keinen schöneren Moment mehr bekommen als den, den er letzte Woche hatte auf dem Center Court mit diesem fantastischen Fünfsatzmatch. Er hat gesagt, er würde gerne noch weiterspielen. Er hatte sich eigentlich vorgenommen, nächstes Jahr Monte Carlo als letztes Turnier zu haben. Da hat er mal gewonnen, deswegen ist es sein größter Triumph gewesen. Hat aber dann gesagt, na, der Körper macht einfach nicht mehr mit. Ich würde gerne noch weitermachen, aber der Körper macht nicht mehr mit. Er sagte, er hätte eine gute Zeit gehabt. Er wäre einfach in der falschen Zeit groß geworden und es war für ihn unmöglich, in der Zeit der Big Three einen Grand Slam zu gewinnen. Er musste mit dem leben, was er bekommen konnte, und das, was er bekommen hat, das ist für ihn in Ordnung. Du warst lange Jahre, und wir haben den Podcast auch in seiner Hochzeit noch schon gemacht, du warst lange Jahre davon überzeugt, dass er mal die French Open würde gewinnen können. Es geht mit Fabio Fognini durchaus ein Typ, über den man streiten kann, der ein sehr streitbarer Typ ist, aber der dem Tennis dann schon einen ziemlichen Farbtupfer gegeben hat.
Naja, ich meine, du hast gerade gesagt, dass er heute meinte, es hätte kein schöneres Match zum Aufhören gegeben. Und ich meine, mit Schönheit kennt er sich aus.
Ja, klar.
Das können wir erstmal festhalten. Wundert mich, dass er noch in London war, was der da wohl irgendwie so lange angestellt hat oder ob der einfach nur wieder hingeflogen ist.
Nee, er war die ganze Zeit da. Er ist noch bis übermorgen hier. Und er hat gesagt, er saß dann ja heute bei Flavio Cobolli auch in der Box. Ist so ein kleines bisschen wohl auch Mentor für Flavio Cobolli und hat die ganze Zeit hier verbracht.
Sieh einen an. Ich habe gedacht, er will Legendendoppel oder so spielen.
Nee.
Also, sagen wir mal so, du hast ja schon gerade rausgestrichen, dass ich überzeugt von seinem Talent war. Aber es lag, glaube ich, nicht nur an den Big Three, dass er keine Grand Slams gewonnen hat. Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte, die sich hunderte von Tennisprofis erzählen werden. Ich glaube aber, das war nicht der einzige Grund. Es hat dann doch schon noch so ein paar Löcher im Spiel gegeben. Es hat ein paar Schwächen gegeben, die jetzt natürlich mit dem Alter noch größer geworden sind, zum Beispiel in seiner Athletik. Und wahrscheinlich, wenn er sich wirklich mit voller Hingabe dem Tennis gewidmet hätte, dann hätte er den einen oder anderen größeren Erfolg haben können. Aber ich habe es wahrscheinlich auch etwas falsch eingeschätzt, sein Talent. Von daher, ich glaube, er hat ziemlich genau das erreicht, was er hätte erreichen wollen.
Vielleicht. Er ist auf jeden Fall, wenn ich die Schnurre nochmal erzählen darf, er ist auf jeden Fall auch Grund dafür, warum ich das einzige Mal in meinem Leben betrunken einen Podcast gemacht habe, und zwar diesen Podcast hier. Das war, als er damals gegen Rafael Nadal bei den US Open das Match gedreht hat, wo er 0-2 Sätze zurücklag und dann noch gewonnen hat. Diese unglaubliche Geschichte bei den US Open. Nadal hat, glaube ich, das einzige Mal dort mit 2-0 Satzführung verloren. Und da war ich auf einer Hochzeit vorher und da haben wir morgens, wir wollten eigentlich um 3 Uhr aufnehmen, haben dann morgens um 5:30 aufgenommen. Da fing ich schon an auszunüchtern und zu katern nach dieser Hochzeitsfeier. Und das war der einzige Tag oder das war das einzige Mal, wo ich mal betrunken diesen Podcast aufgenommen habe.
Ihm wird das gefallen.
Ihm wird es auf jeden Fall gefallen. Ja, wir haben schon mal in kleiner Runde auch besprochen, dass auch du schon mal betrunken den Podcast aufgenommen hast. Von daher
auch vielleicht nicht nur betrunken.
Egal, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Hier, ich weiß, dass hier auch U18-Jährige zuhören. Das wollen wir nicht in irgendeiner Weise zu einer Nachahmung anregen. Auf jeden Fall mit Fabio Fognini geht jemand, der, wie gesagt, ein unfassbares Talent hatte. Wenn er gut drauf war, wenn er den Ball gut im Schläger hatte, wenn er Bock hatte vor allen Dingen, so sah es zwischendurch auch aus, dann spielte er unfassbar gutes Tennis.
Ja, und er hat ja auch ein paar richtig coole Erfolge gehabt. Du hast Monte Carlo angesprochen. Dann, was er sicherlich geliebt haben wird, war dieser Davis Cup-Sieg damals. Also vielmehr im Davis Cup über Andy Murray in Neapel, da wo das Publikum komplett steil gegangen ist. Da hat er Murray noch so richtig vorgeführt. Er hat ein paar Grand-Slam-Erfolge gehabt. Er hat ein paar denkwürdige Matches gehabt, eben das von dir angesprochene. Dann nochmal später eins gegen Murray in Wimbledon. Und er ist jetzt ja auch lang dabei geblieben. Hat dann noch eine ziemlich illustre Doppelkarriere zwischendrin gehabt. Und ihm hat vielleicht dem Monte Carlo so der eine große Erfolg noch gefehlt. Aber ich würde mal sagen, er war auf jeden Fall einer der Spieler, an denen man in dieser Ära zurückdenken wird.
Fabio Fognini ist zurückgetreten, hat hier eine Pressekonferenz gegeben, hat sich nochmal verabschiedet von allen. Und es war fast offensichtlich, dass er nach diesem Match abtreten würde. Kommen wir zu den Matches von heute, denn heute gab es 4 sehr, sehr interessante Matches, ich glaube, das können wir so sagen. Und wir fangen mit den Frauen an und die haben nämlich heute die 2 letzten Halbfinalistinnen ermittelt. Und Iga Świątek ist die 1. Halbfinalistin, beziehungsweise die 3. Die hat heute gegen Lyudmila Samsonova mit 6:2 und 7:5 gewonnen. Und ich gebe ganz offen zu, ich war etwas überrascht über die Deutlichkeit dieses Matches. Aber Iga Świątek hat es 1,5 Sätze meiner Meinung nach meisterhaft verstanden, die Rückhand von Samsonova zu beackern. Und die ist nicht so gut wie die Vorhand Samsonova. Und dazu hat Świątek meiner Meinung nach sehr, sehr gut retourniert. Wie hast du dieses Match gesehen?
Ja, eigentlich waren es ja 2 Matches. Es war so 9:2 und 4:5. Also sie hat 6-2, 3-0 geführt und dann ist es nochmal enger geworden. Hat es ja mit 7-5 im zweiten über die Ziellinie gebracht. Und ich würde auch sagen, vor allem der Return hat heute richtig gut gepasst. Also der war ja fast immer tief, fast immer vor die Füße von Samsonova. Beim zweiten Aufschlag hat Samsonova nur 5 Punkte gemacht, 27 Mal den zweiten Aufschlag benutzt und so hat sich das auch angefühlt. Und Samsonova hat nochmal aufgedreht in der zweiten Hälfte des zweiten Satzes, hat da, fand ich, auch richtig gut verteidigt und war dann nochmal total drin, hat auch ein paar Mal ihre Vorhand dann so richtig in Stellung gebracht. Aber insgesamt war das von Świątek einfach konzentriertes, präzises Tennis, auch total selbstbewusst und ich hatte da jetzt auch keinen Zweifel, dass sie das gewinnen würde, nachdem sie so gut ins Match reingekommen war. Und ich fand, es war eine, ja, fast schon beeindruckend gute Leistung von Świątek, wenn man es jetzt in den Kontext des Jahres setzt.
Stell dir vor, sie hat seit einem Jahr kein Turnier mehr gewonnen. Stell dir vor, sie gewinnt das Turnier in Wimbledon dann.
Ja, ich glaube, ich hatte ja nach der, wann war es, von einer Woche oder so, weiß ich nicht mehr, nach der 3. Runde, wo Rybakina ausgeschieden ist, habe ich zu dir gesagt, ja, jetzt müssten wir ja eigentlich fast das Finale zwischen ihr und Sabalenka bekommen. Und es wäre ja kurios, wenn es jetzt wirklich passieren würde. Jahre darauf gewartet, dass man ein Grand-Slam-Finale zwischen den beiden gibt. Jetzt könnte es passieren. Und man muss sagen, Świątek ist hier in der Form, dass sie ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann. Ich glaube, hätte sie jetzt nicht so vergleichsweise schwache Resultate gehabt über das Jahr, ich meine, immerhin noch 3. Grand Slam Halbfinale in diesem Jahr, sollte man bedenken. Aber hätte sie die nicht gehabt, dann glaube ich, wäre der Hype-Train hier aber schon ganz schön an, dass sie auf jeden Fall durchziehen würde. Denn häufig hat sie ja auch in direkten Matchups mit Sabalenka die Nase vorn gehabt. Also ich glaube, man kann hier auch ein Narrativ stricken, dass sie die Favoritin auf den Turniersieg ist, auch wenn sich das ein bisschen komisch anfühlt, das so zu sagen.
Aber es ergibt ja auch Sinn, dass sie jetzt auf einmal so gut spielt hier in Wimbledon. Sie hat keine gute Sandplatzsaison gespielt. Sie hat die letzten Jahre die Sandplätze dominiert, war dann vielleicht ein kleines bisschen müde, dann Richtung Rasensaison, hat häufiger auf die Vorbereitung verzichtet. Wir haben ein Turnier in Bad Homburg mal gehabt vor ein paar Jahren. Aber ansonsten hat sie sehr häufig auf die komplette Rasenvorbereitung verzichtet, ist dann nicht fit beziehungsweise nicht hat nicht die Spielpraxis gehabt, um auf dem Rasen zu spielen und ist häufiger früh ausgeschieden. Dieses Mal hat sie eine schlechte Sandplatzsaison gehabt und das können wir einfach mal so sagen. In dem Kontext von ihrer Karriere ist es eine schlechte Sandplatzsaison gewesen. Sie hatte dann Zeit nach einem eher frühen Ausscheiden in Paris und ist dann in Bad Homburg ist sie dann in die Vorbereitung eingestiegen und scheint das jetzt wirklich ausnutzen zu können, dass sie frischer ist und dass sie mehr Vorbereitung hatte.
Ja, und irgendwo kommt auf einmal auch ein guter Aufschlag her. An dem hat sie ja sehr offensichtlich mit Wim Pissett gearbeitet, auf dem Sand und auch teils auf dem Hartplatz. Davor hat man das nicht so richtig gesehen. Hier hatte sie ja schon jetzt mal das Match gegen Collins, wo sie quasi unantastbar beim ersten Mal. Hier auch im ersten Satz heute wieder 10 von 10 Punkten gemacht. Da kam einfach die Quote nicht und die müsste natürlich in den nächsten Tagen kommen, um es wirklich zu gewinnen. Und dann fand ich, wie sie hier die Vorhand genutzt hat, das hat schon teilweise an Nadal erinnert. Da ist dann schon richtig viel Spin teilweise drin gewesen und die Winkel, die kennen wir auch sonst, aber auch die Fähigkeit, den mal flach zu machen, schnell zu gehen. Also ich fand es ein sehr variables Match heute auf der Vorhand und das erinnert an die Art und Weise, wie Nadal halt hier durch das Titel geholt hat, denn der hat es dann ja auf dem langsamer werdenden Rasen zum Ende des Turniers geschafft, dann sein Spiel durchzusetzen, auch gegen die anderen Topspieler, und daran erinnert es auf einmal ein bisschen.
Iga Świątek steht zum ersten Mal im Halbfinale in Wimbledon. Sie trifft jetzt auf eine Spielerin, die zum zweiten Mal in ihrer Karriere das Halbfinale eines Grand Slams erreicht hat. 2019 bei den US Open hat sie damals Bianca Andreescu unterlegen, oder war sie Bianca Andreescu unterlegen. Dieses Mal hat Belinda Bencic gegen Mira Andreeva gewonnen mit 7-6 und 7-6. Und bevor wir über das Spiel sprechen, Philipp, muss ich einmal gerade loswerden, dass ich es enorm finde, wie ähnlich sich die beiden in ihrem Spiel sind.
Ich dachte, du holst die Queen raus, die heute da war.
Ja, die Queen war auch da, aber also die hat mir, Hugh Grant, ich bin Hugh Grant in die Arme gelaufen heute Mittag.
Dann siehst du, ich habe mal Bradley Cooper getroffen.
Siehst du.
Und ja. die beiden, na, Herzogin. Wie heißt sie denn? Meghan Markle und die andere, die mir nie einfällt.
Genau.
Also,
Kate.
Genau, Celebrity-Podcast, Chip and Charge.
Ja, genau. Wir sind nicht nur ein Fashion-Podcast, wir sind auch ein Celebrity-Podcast. Ja, ich finde das Spiel von Belinda Bencic und Mira Andreeva, das kannst du fast übereinander legen, komplett.
Ja, jetzt halt die Frage, kann Andreeva besser werden, ne? Weil eigentlich hat sie Anlagen, um besser zu sein. Der Aufschlag, da war ja schon ein ganz schöner Unterschied. Also waren teilweise 30 km/h zwischen den beiden ersten Aufschlägen. Mhm. Trotzdem war Bencic diejenige, die genauso erfolgreich, wenn nicht leicht erfolgreicher sogar als Andreeva war. Bencic, finde ich, kriegt den Schwung auf der Vorhand manchmal kürzer als Andreeva. Und da habe ich heute auch ein echtes Problem gesehen und hat so ein bisschen das rundere Spiel. Trotzdem, das Potenzial bei Andreeva ist natürlich enorm, weil sie eine bessere Athletin ist in der Theorie zumindest als Bencic und könnte halt wirklich zu einer Nummer 1 der Welt aufsteigen. Das wird Bencic nicht mehr schaffen. Und glaubt, das war heute schon auch Erfahrung, wie sie hier Andreeva abgekocht hat und natürlich auch ein Gefühl für das Spiel ihrer Gegnerin.
Sie hat ein Gefühl für das Spiel ihrer Gegnerin und ich finde, sie hat das heute famos gemacht. Sie hat manchmal das Tempo rausgenommen, ansonsten konnte sie zum Beispiel diese Vorhand-Cross-Rallies, konnte sie mühelos mitgehen. Am Ende des zweiten Satzes hat man das Gefühl gehabt, beziehungsweise habe ich das Gefühl etwas gehabt, dass die schon etwas pumpen musste, und da hatte ich gedacht, wenn Andreeva jetzt den zweiten Satz gewinnt, wird sie das Match auf jeden Fall gewinnen. Und da im Tiebreak hat dann Belinda Bencic nochmal keinen Fehler mehr gemacht und Mira Andreeva, die aktiv spielen wollte und dieses ja auch wahrscheinlich so von vornherein wollte, dass sie aktiv ist, dass sie nicht in irgendeiner Weise auf Fehler wartet, sie hat dann die Fehler gemacht. Und das fand ich beeindruckend, dass Belinda Bencic dann wirklich nur noch alle Bälle rübergebracht hat und nichts in irgendeiner Weise angeboten hat.
Ja, ich habe mir die beiden Tiebreaks jetzt auch nochmal kurz quasi durchgespult und es sind wirklich mehrfach Fehler drin, wo Andreeva gute Chancen hatte, also Volleys, die sie ins Ausgesetzt hat, wo sie einfach unkonzentriert war, Bälle, die sie lang geschoben hat, Vorhände, die nicht im Court gelandet sind, und die gingen dann ja auch beide viel zu schnell weg. Also es waren ja keine richtig engen Tiebreaks, sondern das waren viel zu schnelle Tiebreaks. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wie zwischendrin in diesen Sätzen gekämpft wurde. Also sie hätte Bencic im ersten bei 4-4 den Aufschlag abnehmen können. Im zweiten hat sie sich zurückgekämpft, als Bencic aufs Match serviert hat. Und da muss ich sagen, fand ich es dann ein bisschen enttäuschend, wie sie da an Bencic zerschollen ist. Und hat Bencic dann natürlich auch für gesorgt. Aber es passt so ein bisschen in die Grand Slam von Andreeva, die Chancen hat, aber die noch nicht so ganz nutzen kann.
Sie ist ja Gott sei Dank noch in einem Alter, wo sie das dann ausmerzen kann.
17 immer noch, ne?
17 oder immer 10. noch, ja. Hast du gesehen, wie sie Conchita Martinez beim Legenden-Doppel angefeuert hat?
Ja, also Humor und Persönlichkeit hat sie.
Absolut.
Also wenn die mal die Nummer eins wird, dann, ne, da ist Tennis wahrscheinlich in den besten Händen überhaupt. Aber ja, es fehlt noch so ein klein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie in der nächsten Saison dann ein Grand-Slam-Turnier gewinnt und dann vielleicht in zwei Jahren wirklich um die Eins mitspielt. War ja bei Coco Gauff auch so. Und kann mir vorstellen, dass das sehr ähnlich verlaufen.
Wir können uns nicht darüber beklagen, dass es zu wenig Persönlichkeiten im Frauentennis gibt. Das, glaube ich, können wir so sagen.
Nö, auf jeden Fall. Und man kann auch hoffen, dass Sabalenka jetzt keinen zu großen Dutcher mitgenommen hat von den French Open und jetzt sich zu sehr verstellt, weil davon lebt es auch, dass sie eben so ein bisschen die Proletin ist. Und ja, Geschichten haben wir sowieso. Ich meine, Bencic ist ja auch eine. Jetzt haben wir jahrelang darüber geredet, irgendwann gewinnt sie mal Wimbledon. Vielleicht gibt es dann so die Madison Keys und gewinnt wirklich Wimbledon. Auch davon ab ist es natürlich voll die coole Geschichte, dass sie angefangen damals, was war es, 75.000 in Hamburg im Oktober letzten Jahres,
genau,
bis ins Halbfinale von Wimbledon. Realistische Chance, das Halbfinale zu gewinnen. Ich meine, das wäre natürlich voll die Geschichte.
15 Monate war sie raus wegen der Geburt ihrer Tochter. 9 Monate nach, also vor 9 Monaten hat sie ihre Karriere wieder aufgenommen. Sie hat bei einem ITF-Turnier in Hamburg ihr Comeback gegeben. Dann hat sie in Abu Dhabi in diesem Jahr gewonnen. Sie hat immer wieder gute Ergebnisse gehabt und jetzt ist sie nach diesem Halbfinaleinzug wieder unter den Top 20 in der Weltrangliste. Das ist eine ganz große Geschichte. Außerdem ist sie die Spielerin mit der fünftlängsten Abstand zwischen erstem und zweitem Grand Slam Halbfinale mit 5 Jahren und 309 Tagen. Fallen dir Spielerinnen ein, die eine längere Distanz hatten zwischen dem ersten und zweiten Halbfinaleinzug beim Grand Slam?
Vielleicht Bartoli?
Nein.
Netta?
Mirjana Lucic?
Oh ja, gut, das waren aber 15 Jahre.
Gefühlt. 17 Jahre und 209 Tage. Dann Natascha Zvereva. Das ist die gegen...
Bisschen vor meiner Zeit.
Ja, genau, die mal gegen Steffi Graf 0-6-0-6 im Finale der French Open verloren hat. Dann Laurie McNeil, 6 Jahre und 293 Tage. Und Amanda Nisimova, 6 Jahre und 34 Tage.
Oh, sehr. Ja, das wäre natürlich jetzt 10 Finale, ha? Zwischen den beiden.
Ja, absolut. Also, Belinda Bencic, 5 Jahre, 309 Tage, nachdem sie damals gegen Bianca Andreescu verlor, jetzt wieder im Halbfinale gegen Iga Świątek. Und ich glaube, wir können uns wirklich morgen auf zwei ganz, ganz tolle Halbfinals freuen der Frauen, weil beide Halbfinals, Bencic gegen Świątek, als auch Anisimova gegen Sabalenka, bieten Geschichten en masse, meiner Meinung nach.
Ja, und ich meine, hier Świątek und Bencic hatten ein Achtelfinale, müsste das gewesen sein, ja, ein Achtelfinale vor 2 Jahren, was super eng war, wo in meiner Erinnerung Świątek im Tiebreak des zweiten Satzes oder vor dem Tiebreak des zweiten Satzes Matchbälle abgewehrt hat, zwar so ein 6-7, 7-6, 6-3 oder sowas. Und das kann ich mir vorstellen, wird ein ähnlich enges Match, außer Świątek erwischt den Sahnetag beim Aufschlag dann wahrscheinlich nicht. Und über das andere haben wir gestern schon gesprochen. Anisimova hat aus meiner Sicht eine realistische Chance, Sabalenka zu besiegen. Also ich kann mir alle Kombis vorstellen an möglichen Finals hier am Samstag.
Arina Sabalenka und Amanda Anisimova, Belinda Bencic und Iga Świątek, das sind die 4 Halbfinalistinnen bei den Frauen. Am Freitag werden wir die Halbfinals der Männer sehen. Da werden wir auf der einen Seite Jannik Sinner gegen Novak Djokovic sehen und auf der anderen Seite Taylor Fritz gegen Carlos Alcaraz. Jannik Sinner hat heute gegen Ben Shelton gewonnen, wie er immer gegen Ben Shelton gewinnt. 7-6, 6-4, 6-4. Das war eine ganz routinierte Nummer von Jannik Sinner. Darren Cahill und Simona Vagnozzi haben sich trotzdem hinterher sehr gefreut darüber, weil wohl nicht sicher war, ob Sinner wird antreten können. Gestern hat er nur in der Halle trainiert. Heute Morgen hat er sich aufgewärmt und ich habe dann ein Gespräch von Fabienne Benoit, seiner Pressesprecherin und einem englischen Journalisten überhört, als sie dann gesagt hat, he is good to go. Heute Mittag war das. Und da hieß es dann, ja, er wird dann spielen können und er hat dann kaum den Anschein gegeben, als ob er in irgendeiner Weise verletzt war. Die Vorhandgeschwindigkeit war wieder halbwegs so, wie es sein soll und Ben Shelton hat jetzt eine Tiebreak-Bilanz von 3-16 gegen Top-10-Spieler außerhalb vom Laver Cup.
Ja, und Pola mit 2-0 immer den Tiebreak geführt hat und dann gingen die nächsten 7 Punkte an Sinner. Und ich fand es eine gute Leistung von Sinner, keine Frage. Ich fand ihn gerade auf der Vorhand richtig gut. Egal, wo er auf dem Court war, hat er sehr viel Druck gemacht. Also selbst wenn er ein bisschen zurückgedrängt war, hat er total viel Tiefe in die Vorhand reinbekommen. Er ist fantastisch aufgeschlagen. 81% der Punkte hinter am ersten und zweiten Aufschlag zusammen gemacht. Bei Shelton waren es 64. Und er hat Shelton in Drucksituationen gebracht, wo der das Gefühl hatte, er müsste zu viel machen. Also wenn man sich jetzt den Tiebreak und die beiden Breaks nachher anguckt, sind viele Fehler in der Vorhand von Shelton gekommen. Und Sinner ist ihm da immer wieder mit Tempo rein. Shelton hatte, glaube ich, das Gefühl, er müsste dann zu viel machen. Ist dann auch auf ziemlich Risikoschläge gegangen. Und das waren dann Breaks, gerade die Breaks im zweiten und dritten sind zu schnell weggegangen. Aber ich hatte das Gefühl, da war dann halt auch der Druck von Sinner zu groß, weil er halt auch kaum was heute hergegeben hat.
Ich habe das Gefühl, dass Ben Shelton, das Gefühl hat, dass er selber immer in die Offensive rein muss, dass er immer sofort zum Punkt abschließen muss, dass er sofort die Vorhand quasi als Winner-Schuss einsetzen muss. Und dieses Gefühl des, ich bereite eine Rallye vor und ich versuche jetzt erstmal dann in die Offensive zu kommen. Ich glaube, das fehlt ihm noch so ein ganz kleines bisschen. Ist vielleicht dann auch jugendliches Ungestüm sein, aber da finde ich, da gucken ihn die großen Jungs alle noch ziemlich aus.
Ja, und ich meine, ich gucke mal jetzt kurz, ich meine, es war jetzt das 12. Grand Slam Turnier.
Er ist doch erst vor 2 Jahren oder so das erste Mal aus den USA rausgekommen.
Ja, stimmt. Ne?
Ja.
Anfang 2023.
Glaube ich, war das, als er zu den Australian Open geflogen ist. Da war doch das erste Mal, dass er aus den USA raus ist.
Ja, und ich meine, wenn wir jetzt hier gucken, er hat in 4 dieser 12 mindestens das Viertelfinale erreicht, 2-mal das Halbfinale erreicht. Klar, er hat jetzt noch nicht so die ganz großen Siege. Trotzdem ist es schon eine ziemlich beeindruckende Bilanz. Also er kriegt sich in die großen Matches rein. Wenn wir jetzt gucken, Australien hat er gegen Sinner verloren. French Open war Achtelfinale, hat er gegen Alcaraz verloren, hier wieder gegen Sinner. Letztes Jahr die US Open war diese super knappe Partie gegen Francis Tiafoe, der ja halt auch in New York ein Top-10-Spieler ist. Also er ist dran und er hat gegenüber dem Feld Vorteile in den Grand Slams, einfach weil er so athletisch ist, weil er diesen Aufschlag hat, weil er echt ein nervenstarker Typ ist. Aber gegen die Großen zieht er in den Matches noch den Kürzeren. Und das wird natürlich eine spannende Entwicklung sein. Kann er da nochmal einen Sprung machen? Brauche da den Sprung auf der Tour für? Werden sehen. Aber was beeindruckend ist, dass er sich als Faktor etabliert hat in den Grand Slam Turnieren. Das, glaube ich, kann man jetzt nicht mehr anders sagen nach den 3 Jahren, die er hatte.
Er ist ein Faktor. Wie gesagt, ich finde ihn manchmal noch etwas so ungestüm, dass er das Potenzial hat. Das ist natürlich völlig klar und das will ich ihm auch überhaupt nicht abstreiten, aber ich glaube, dass da noch so ein ganz kleines bisschen ist der 6. Gang da, aber der 5. und 4., die sind nicht da und da habe ich das Gefühl, die fehlen ihm noch so ein bisschen.
Ja, also eben, ich bin total gespannt auf die Entwicklung. Ich gucke gerade hier nochmal auf diese berühmte Wikipedia-Tabelle drauf, wo man eben immer so schön in farblicher Trennung sehen kann, wer was oder was er erreicht hat. Wenn ich jetzt auf die letzten beiden Saisons gucke, er hat in den Masters-Turnieren eine 16-13 Bilanz und er hat in den Grand Slam-Saisons eine 20-7 Bilanz. Und 20-7 ist super beeindruckend. Also das haben viele geschafft. Allerdings die wirklich nach oben gekommen sind, die haben dann irgendwann den Sprung hingelegt. Sinner hat den hingelegt vor 2 Jahren, Alcaraz hat den früher geschafft, Zverev hat den geschafft, Medvedev hat den irgendwann geschafft. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Kann halt auch einfach sein, dass er irgendwo genau der Typ bleiben wird, der jetzt ist und das nicht schaffen wird, weil eben auch für mich jetzt nicht so ganz klar ist, wo das Verbesserungspotenzial an sich liegt, weil irgendwo gehört diese Ungestümheit dazu. Vielleicht findet er was. Vielleicht bleibt aber auch genau der Spieler, der jetzt ist.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, Jannik Sinner steht im Halbfinale und ja, er ist auf den Ellenbogen gefallen. Alles ist in Ordnung und so. Aber bei 5 der letzten 6 Grand Slam Turniere haben wir darüber gesprochen, dass man sich um Jannik Sinner Sorgen gemacht hat, ob seiner gesundheitlichen Konstitution, ob einer Verletzung. Und dann hat er am Ende doch wieder gut gespielt und es war am Ende überhaupt nicht mehr die Rede davon. Ich will überhaupt nichts in Abrede stellen. Er war sicherlich beeinträchtigt und gehandicapt durch diese Ellbogengeschichte. Das hat man ganz klar gesehen, dass er dann auch die Geschwindigkeit auf der Vorhand verloren hat in seinem Achtelfinale. Und trotzdem, man hat es fast bei jedem Turnier inzwischen, dass man zwischendurch 2-3 Tage hat, wo es heißt, Sorgen um Jannik Sinner.
Ja, jetzt werden wir es rausfinden.
Ja.
Also, jetzt geht's schwerstmöglich weiter. Ich meine, alle wissen, dass Djokovic im Halbfinale ist. Wir reden gleich noch über das Match. Ich hatte vor dem Turnier getippt in der Vorschau, dass Djokovic erst ihn im Halbfinale, dann Alcaraz im Finale besiegt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so kommen wird. Aber jetzt wird sich auch für Sinner zeigen, wie ist er drauf physisch, was hat er mitgenommen aus den French Open. Kann er Djokovic hier so abkochen wie in Paris? Hat er das überwunden gegen Alcaraz? Das wären ja jetzt die relevanten Fragen. Sie werden uns innerhalb der nächsten 4 Tage beantworten, 5 Tage beantworten.
Novak Djokovic ist der Gegner von Jannik Sinner. Der hat heute gegen Flavio Cobolli gewonnen. 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Der erste Satz, der war eigentlich schon in der Hand von Novak Djokovic. Der führte 5-3 und hatte Satzball. Dann aber spielte Flavio Cobolli weiterhin unglaublich gut. Gewann den Tiebreak mit 8-6. Aber dann schaltete Novak Djokovic einen Gang rauf. Der zweite ging mit 6-2 an Djokovic von 2-2 bis 6-2. Das war makellos, wie er gespielt hat. Es war wirklich fehlerlos und Cobolli hatte keine Chance. Der dritte Satz geriet dann wieder sehr ausgeglichen. Cobolli hatte zwischendurch auch seine Chancen, aber im entscheidenden Moment verliert er seinen Aufschlag. Djokovic serviert aus zum 7-5. Auch im vierten Satz gab es dann das Break zur entscheidenden Stelle und dann gab es eine einzige Szene, die vielleicht jetzt auch noch Djokovic-Fans ins Schwitzen bringen, weil er 2 oder 3 Punkte vor dem Ende übel weggerutscht ist, in den Spagat, unabsichtlich in den Spagat gegangen ist und dann das Match zwar zu Ende spielen konnte und er sagte, es ist alles in Ordnung, wenn man jetzt morgen sehen, ob in irgendeiner Weise was ist. Er machte aber nicht den Eindruck, als ob irgendwas kaputt gewesen sei, aber es war tatsächlich eine respekteinflößende Situation und gewinnt am Ende mit 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Am Ende hatte ich allerdings auch das Gefühl, dass Flavio Cobolli eher vielleicht die Kräfte etwas ausgegangen sind nach seinem Husarenritt, den er hier durch dieses Turnier hingelegt hat. Aber Djokovic kann immer noch mal den Eingang hochschalten.
Ja, ganz kurze Verletzung. Ich habe auch erst gedacht, ups, das könnte das Ende sein, weil er halt wirklich auf beiden Füßen sehr unangenehm weggerutscht ist. Und dachte, vielleicht hat er jetzt was im rechten Bein. Ich glaube, er hat auch kurz reingespürt, ob alles in Ordnung ist. Aber war es dann. Und ich meine, Cobolli, muss man sagen, hat hier wirklich so ein Ausrufezeichen-Turnier gespielt. Der hatte schon eine gute Sandplatzsaison. Auf Rasen haben wir jetzt nicht alle mit ihm gerechnet. Und ich meine, dass er hier in dem Viertelfinale von Wimbledon 13 Asse schlägt. Cobolli,
der hat seinen Aufschlag so stark verbessert in diesem Jahr.
Ja, und er war nicht gut.
Also, genau.
Und er war immer ein guter Return-Spieler, hat ja heute auch teilweise sehr gut retourniert, aber ich meine, 13 Asse, 73% hinter dem ersten Aufschlag hat sich nicht beeindruckend an. Djokovic hatte 75%, wo er dann ziemlich abgestunken ist beim zweiten Aufschlag. Nur 19 von 52 geholt, da hat Djokovic ihn dann doch noch relativ vorgeführt, aber athletisch, spielerisch war das sehr beeindruckend. Ich hatte auch das Gefühl, da ist dann ja der Stecker irgendwie rausgegangen. Vielleicht, wenn er irgendwie den dritten gezogen hätte, dann kann ich mir vorstellen, wäre da noch was gewesen. Aber so schien es zu weit. Trotzdem, wir haben so häufig bei Viertelfinals bei Herren drüber gesprochen, dass das langweilige Mauer-Matches sind. Das war es nicht. Er hat sich voll reingelehnt. Er, kann ich mir vorstellen, wird so eine Fernando Verdasco-Karriere haben. Also irgendwie an die Top Ten rankommen. Beliebter Spieler, weil super stylisch. Vielleicht ein paar kleine Schwächen im Spiel, aber ist ja wirklich irgendwie ein cooler, sympathischer Typ von dem, was man mitbekommt. Und natürlich ein sehr stylischer Tennisspieler.
Ich möchte das genauso unterschreiben. Ich habe sein Match gegen Jakub Mencik kommentiert in diesen Tagen und da war ich auch sehr beeindruckt von seiner Leistung. Mencik hat, wie gesagt, nicht gut gespielt, aber trotzdem, ich war sehr beeindruckt von seiner Leistung. Er hat in Hamburg schon, glaube ich, auch viele Herzen erobert mit seinem Turniersieg dort. Und Fernando Verdasco, finde ich, ist ein guter Vergleich, weil Fernando Verdasco fehlte dann auch so ein kleines bisschen dann auch die Größe. Größe kann man nicht trainieren. Er hatte nicht unbedingt den Wumms, den hat vielleicht Flavio Cobolli dann auch nicht. Aber ich glaube, er kann sich hinter so ein, zwei anderen Kollegen aus Italien durchaus einreihen und dann wird man eine ganze Menge über ihn hören und dann ist er vielleicht dann auch wirklich in ein paar große Grand Slam-Matches verwickelt, weil wie gesagt, wenn der Aufschlag hat sich so stark verbessert, dass er dann als auch eine Gefahr sein kann auf dem Sand für so manchen Gegner.
Ja, krass gute Beinarbeit, super Technik, also einen schnellen Arm. Fand das schon beeindruckend. Ich glaube, Djokovic war auch beeindruckt von ihm. War ja irgendwie so ein bisschen die Geschichte, dass er mit Djokovics Sohn, der ja zumindest auf der BBC zum Hauptdarsteller dieses Turniers geworden ist, trainiert hat in den letzten Tagen. Das ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen amüsant. Aber ja, ich würde denken, den haben wir nicht zum letzten Mal im Viertelfinale bei einem Grand Slam gesehen.
Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Hast du gesehen, dass der Sohn von Novak Djokovic so eine Kappe hatte, wo alle seine Unterschriften waren von Spielern und genau vorne drauf war die von Kobolli?
Ja, weil er eben, glaube ich, mit dem trainiert hat, wenn ich
Ja.
das richtig irgendwo ESPN oder sowas gelesen habe. Und ja, man kann sich doch Kobolli, also ich muss zugeben, das Erste, wo ich bei Kobolli immer dran denke, ich weiß nicht, ob du das Video der ATP auch gesehen hattest, so vor, ach, sag ich mal, 6 Wochen oder so. Es war doch in Madrid dieser Stromausfall gewesen und danach hatte doch, na, wie heißt er, unser Brite Nummer 4 der Weltrangliste, Jack Draper natürlich ganz stolz gesagt, dass er 10 Seiten gelesen hätte, vielleicht sogar 20. Und dann hat die ATP eine Umfrage gemacht, ja, was lest ihr denn alles so? Und Felix Auger-Aliassime natürlich irgendwelche super anspruchsvolle Literatur. Kubati stand grinsend da, hat gesagt, ich lese keine Bücher. Nein, das wäre jetzt doch schon ein bisschen zu viel und so. Und hat er aber super sympathisch gemacht. Und das ist mir einfach sehr im Kopf. Und ja, er ist irgendwie ein Typ halt. Ne?
Ja, absolut. Novak Djokovic spielt jetzt gegen Jannik Sinner am Freitag. Ich bin so gespannt auf das Match.
Ja, also Sinner ist natürlich schon der Favorit. Dafür waren die
This is a
Leistungen von
video
Djokovic auch
announcement.
nicht gut genug.
Flavio Cavoli is on his way to the media theater. Flavio Cavoli is on his way to the media theater.
Passte doch wunderbar. Also, gut, bei Djokovic kann man natürlich nie sagen, okay, er hat im Viertelfinal so gespielt, deswegen wird er im Halbfinal so spielen. Da hat er jetzt eben schon ein paar Dutzend Halbfinals für gesammelt. Trotzdem, seine Form überzeugt mich nicht ganz. Es ist möglich, dass er einen Weg findet, Sinner zu besiegen. Und ich meine, der hat hier 6 Wimbledon-Finals hintereinander stehen. Aber ich gebe ihm eher so eine 30% Chance als eine 50-50 Chance.
Djokovic, du änderst deine Meinung dieses Jahr immer.
Na, ich werde ihn trotzdem natürlich auf den Sieg tippen, aber
So.
realistisch drauf geschaut.
Also mich hat er in diesem Jahr extrem beeindruckt, wie er zwischendurch einfach mal diesen Gang hochschalten kann. Dass er zwischendurch Phasen hatte, wo er verwundbar aussah und dann einfach mal den Lockdown gebracht hat und einfach mal gesagt hat, okay, ab jetzt ist hier kein Spaß mehr und ich werde hier 5, 6 Spiele einfach mal am Stück gewinnen und das mit einer Art und Weise, in der mein Gegner überhaupt keine Chance bekommt. Das ist etwas, wo ich dann sage, okay, wenn er das ein oder zweimal bringen kann gegen Jannik Sinner, dann ist hier vielleicht da sogar eine Chance da.
Ich kann mir auch vorstellen, dass Sinner die härtere Hürde für ihn ist. Den hat er jetzt halt echt ein paar Mal in Folge nicht besiegt. Und du, es kann sein, dass er an sich die Olympia-Performance aus dem letzten Jahr gibt. Da hat er auch einfach aufgedreht und war am Ende der Beste, obwohl er nicht über das ganze Turnier der beste Spieler war. Und das ist möglich, dass er noch ein großes Grand-Slam-Turnier in sich hat. Und realistischerweise ist es natürlich die allerbeste Chance, die er hat. Und vielleicht packt das. Und wie gesagt, ich stelle mir Sinner schwerer vor als Alcaraz für ihn.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber diese Leistung bei Olympia letztes Jahr, ja gut, da hat man dann gesehen, zu was er in der Lage ist, ne? Ja.
Aber wahrscheinlich kann er es halt auch noch einmal mehr bringen. Vielleicht ist das das Turnier
Vielleicht ist das das Turnier.
einmal.
Genau.
Ich meine, wir hatten in der Vorschau gesagt, ich hatte gesagt, ich tippe ihn zum Sieg. Da hast du gesagt, ja, ein Dritter zurück. Möglich wär's.
Absolut. Goran Ivanisevic hat gesagt, es sind jetzt die drei Spieler da, die dieses Turnier gewinnen können. Sinner, Alcaraz und Djokovic. Und dann noch Taylor Fritz. Und
Wahrscheinlich auch.
Taylor Fritz geht auch mit Selbstbewusstsein in sein Match gegen Alcaraz, weil er hat gesagt, in den ersten beiden Sätzen, was ich gespielt habe, in den ersten beiden Sätzen, da können nicht viele oder da gibt's nicht viel gegen zu machen.
Ja, ich bin auch froh, dass er sagt, nicht, dass er hier schon reinkriecht und denkt, er verliert sowieso.
So, ja.
Also.
Also, Freitag, die beiden Halbfinals der Herren Alcaraz gegen Fritz und Sinner gegen Djokovic. Wir müssen noch ein bisschen was aufarbeiten. Ich habe gestern gesagt, wir werden das vorgezogene Finale im Herrendoppel sehen. Cash Glaspool gegen Heliovara Patten. Heliovara Patten sind die Titelverteidiger gewesen Und es ist in den Match-Tiebreak gegangen und Julian Cash und Lloyd Glasspool, die mich dieses Turnier so überzeugt haben, haben mit 7-6 im dritten Satz 10-8 im Match-Tiebreak gewonnen und sie treffen auf Marcel Granovers und Horacio Sebastos. Die haben 7-6, 7-6 gegen Joe Salisbury und Neil Skupski gewonnen. Zwei ganz enge Sätze. Die Tiebreaks gingen dann zugunsten von Granovers Sebastos aus. Es wäre lustig, wenn Granovers Sebastos nach den French Open jetzt auch noch Wimbledon gewinnen würden. Vorher haben sie jahrelang, ja fast jahrzehntelang gebraucht, um überhaupt mal einen Titel zu gewinnen. Jetzt vielleicht zwei Titel in 6 Wochen. Wir werden es sehen. Die spielen das eine Halbfinale aus und dann Marcelo Arevalo und Marte Pavic gegen Rinki Hijikata und David Pell. Bei den Damen stehen die Halbfinalisten auch fest und Tsui Jie und Jelena Ostapenko haben heute gegen Sorana Kirstea und Anna Kalinskaya in 3 Sätzen gewonnen. Tsui Jie sah zwischendurch nicht so aus, als könnte sie diesem Match noch in irgendeiner Weise etwas beisteuern. Auch Ostapenko hat ziemlich gestreut. Ich meine, das ist nichts Neues. Aber die beiden haben ab dem 2. Satz wirklich fantastisches Tennis gespielt. Wie hat die Kollegin Niki Goyer im Prime-Kommentar gesagt? Manchmal denkt man einfach, Tsui Jie wolle einen verarschen. Die beiden spielen jetzt gegen Katerina Siniakova und Taylor Townsend. Die haben heute gegen Timea Babos und Luisa Stefani gewonnen. 7-6, 6-3. Taylor Townsend hat das heute ganz alleine gewonnen. Townsend hat ja letztes Jahr gesagt nach dem Finale, schön, dass du mich mit durchgezogen hast oder dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, einen Grand Slam zu gewinnen. Heute hat Townsend Siniakova durchgezogen. Die beiden spielen also auch ein Halbfinale aus. Morgen gibt's die beiden Frauenhalbfinals plus das Mixed-Finale. Da werden wir dann natürlich drüber sprechen. Haben wir noch was? Haben wir nicht mehr, ne?
Ich glaube nicht.
Fabio Fernini haben wir ja auch gewürdigt. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und Threads könnt ihr... folgt uns auch bei Blue Sky, Instagram, Threads könnt ihr uns auch folgen, geht aber im Moment nicht. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ihr möchtet das finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL-Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.